Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Ausgewählte Bilanzkennzahlen, hier nochmal die Anlagendeckung, zweiter Teil. Wieder eine Woche ist rum, wieder ein neues Thema. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Anlagendeckung, so haben wir bei der letzten Folge geendet, ist eine Kennzahl, die die Fristigkeit der Finanzierung wiedergeben soll. Mit der Grundaussage, dass langfristige Vermögen auf der Aktivseite ist, langfristig durch entsprechende Mittelherkunft auf der Passivseite zu finanzieren. Und wenn beide Blöcke grafisch gleich sind, dann ist die Anlagendeckung von 100% gegeben. Und wir endeten bei der letzten Folge mit der Aussage, warum ist denn eine Anlagendeckung von über 100% positiv zu bewerten? Also über 100% bedeutet, dass auf der Passivseite, der rechten Seite, mehr Anlagevermögen und langfristiges Fremdkapital vorhanden ist als Anlagevermögen auf der Aktivseite. Das Umlaufvermögen, meine Damen und Herren, in einem Unternehmen wird im Regelfall durch zwei Positionen geprägt. Klar, die Branche macht mal wieder einen großen Einfluss. Forderung, Auslieferung, Leistung, das sind die Debitoren sowie die Vorräte. Bei den Debitoren ist die Grundaussage, Debitoren habe ich immer dann, wenn ich eine Rechnung gestellt habe und diese Rechnung nicht bezahlt worden ist. Wollen wir mal hoffen, dass die Rechnungen schon zeitnah beglichen werden. Aber wenn eine Rechnung bezahlt wird, wird hoffentlich in der gleichen Zeit eine neue Rechnung auch gestellt, weil das Unternehmen ja einen fortlaufenden Wertschöpfungsprozess hat. Die Konsequenz hieraus ist dann die, auf null Debitoren komme ich praktisch gar nicht, weil alte Rechnungen bezahlt werden, neue Rechnungen geschrieben werden. Klar, sollte ein Unternehmen ausschließlich Ware gegen Bargeld verkaufen, dann existieren zwangsläufig auch keine Forderungen. Die gleiche Überlegung, revolvierendes Geschäft, Going Concern, ist auch auf den Vorratsbestand anzuwenden. Natürlich, wenn ich einen Warenbestand als Unternehmen habe, ist mein Ziel, die Waren auch in den Produktionsprozess einfließen zu lassen oder als Händler die Waren auch zu verkaufen. Aber wenn ich die einen Waren aus dem Lager rausnehme, um damit irgendwas zu machen, werde ich irgendwann wieder neue Vorräte kaufen müssen. Auch das ist also ein revolvierender Prozess. Sodass also auch hier ein Nullwarenbestand je nach Geschäftstyp nicht erfolgen kann. Dazu kommt noch, dass je nachdem, welches Geschäftsmodell Sie haben, Stichwort Saisoneinkauf, natürlich die Höhe der Vorräte sehr stark schwankt. Es gibt natürlich Unternehmenstypen, die naturgemäß gar keinen Warenbestand haben. Ich darf einen Dienstleister nehmen oder auch ein Online-Handelsunternehmen, was zum Beispiel ausschließlich im Rahmen des E-Commerce verkauft und gar keine Waren hat, sondern der Kunde kauft Waren, die dann just in time zugekauft werden. Also das Ganze funktioniert dann eher wie eine Börse rein auf dem Arbitragebereich rauszunehmen. Festzustellen ist Folgendes. Sowohl Debitoren als auch Warenbestand sind dauerhaft da. Also es sind zwar einerseits kurzfristige Positionen, andererseits wird immer ein gewisser Betrag an Kapital gebunden werden. Auf null komme ich nicht. Und dieser Betrag, der dauerhaft gebunden wird, den nennt man Bodensatz. Und dieser Bodensatz, das heißt, nennen wir es mal den Mindestbestand an Waren, den Mindestbestand an Debitoren, der sollte nicht durch kurzfristige Finanzierungsquellen, Lieferanten und Konkurrent finanziert werden, sondern durch eine langfristige, solide Mittelherkunft. Idealtypisch Eigenkapital. Das klappt nur, wenn ein Unternehmen seit Jahren erfolgreich war, Gewinne erwirtschaftet hat und diese Gewinne auch permanent tesoriert wurden. Alternativ hierzu ein vernünftiges, mittel-langfristiges Bankdarlehen. Grundsätzlich gilt, je längerfristig eine Finanzstruktur eines Unternehmens ausgerichtet ist, desto stabiler ist die Bilanz. Also ich sage immer etwas überspitzt, lieber ein Darlehen mehr und dafür keine Kontokorrentenanspruchnahme. Und selbst wenn Sie Darlehensmittel nicht brauchen, dann kann ich die valutierten Werte durchaus einmal als Kriegskasse auf die Aktivseite auf ein Tagesgeldkonto legen. Das macht sicherlich unter Zinsaspekten gar keinen Sinn. Wenn ich aber das Thema Zahlungsfähigkeit auf Priorität einsetze und Krisenresilienz, dann sage ich, die Überlegung hat durchaus Charme. Was bedeutet nun eine Anlagendeckung unter 100%? Also grafisch, auf der linken Seite ist das Anlagevermögen in Euro größer, wie auf der rechten Seite die Addition von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital. Diese Anlagendeckung kleiner 100% ergibt sich immer dann, wenn es mit über langfristige Finanzierungsquellen oder Mittelherkunftsposition nicht möglich ist, das Anlagevermögen rechnerisch zu decken oder gegenzufinanzieren. Dieser Zustand, meine Damen und Herren, tritt beispielsweise dann ein, wenn Investitionen mal kurz über das Konkurrentkonto finanziert werden und dann übrigens die Kunden noch meckern, weil die Konkurrenzzinsen so hoch sind. In der Konsequenz würde das bedeuten, dass das kurzfristige Fremdkapital schneller zurückzuführen ist, als ich das Investment amortisieren kann. Die Konsequenz dürfte absehbar sein, die Liquiditätslage eines Unternehmens wird dadurch unnötig belastet, weil ich mir wertvolle kurzfristige Liquidität im Prinzip unnötig binde. Richtig doof wird es, wenn ein Negativkapital auftritt. Und wie dann die Anlagendeckung zu werten und zu berechnen ist, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf.